Danke vielmals. Ich habe das Lied nicht gekannt, aber eigentlich hat das wirklich schon sehr gut getroffen, wo dass wir uns heute bewegen. In dem Matthäus-Evangelium, in dieser Geschichte vom Garten Gethsemane, wo Jesus eingeht zum Betten und dann auch seine Verhaftung. Aber wir sind jetzt in dieser jetzigen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, so vor Ostern, ist ja die Passionszeit. Passionszeit, nicht Pensionszeit. Die kommt bei mir irgendwann auch noch. Die von euch sind schon drinnen. Aber es ist nicht die Zeit, Passionszeit. Es sind die 40 Tage vor Ostern. Und die 40 Tage kommen ein bisschen von dort her, wo Jesus getauft war, ist er 40 Tage in die Wüste und dann ist er geprüft worden. Und das sind die 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern, wo wir eigentlich in dieser Vorbereitung sind auf das, wo Jesus gemacht hat und auch geprüft worden ist da drinnen. Und darum ist auch Teilen und Beten vor Heilsarmee nicht zufälligerweise in dieser Zeit drin, sondern es kommt aus dieser Fastenzeit, aus dieser Vorbereitungszeit raus. Zina wird uns jetzt den Text lesen, dass ihr nicht immer nur meine Stimme gehört.
Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Jesus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
Danke vielmals. Es ist ein langer Text, bekannte Geschichte. Und doch kann ich es nicht nehmen, nur so ein Stückchen daraus rauszupicken. Weil mit euch, das wird so ein bisschen, die ganze Dramatik wird noch ein bisschen schwerer. Und manchmal hat man ein bisschen gerne ein Drama, man hat gerne bei einem Film etwas läuft. Wenn ich das nicht vorenthalten wollte. Das ist eine hochdramatische Szene, die hier passiert. Wir werden vor allem auf die ersten 10 Verse eingehen, dort, wo Jesus in diesem Garten betet und mit seinen Jüngern im Austausch ist. Die Gefangennahme, das wäre auch noch eine spannende Geschichte, aber das übersteigt ein bisschen den Bogen von ihm Sonntag. Vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit. Der Bibeltext, den wir heute anschauen, hat bei mir schon etwa Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, ich gebe zu, es waren nicht die relevanten Fragen von diesem Text, aber ich habe mich gefragt, warum betet jemand 3-mal? Der kann ja einmal beten. Also einmal und dann betest du halt länger, bis du durch bist und er ist fertig. Warum machst du es 3-mal und kommst immer wieder zurück und gehst wieder schauen, wie geht es sich denn und gehst wieder. Oder bei Gefangenen habe ich gedacht, warum braucht es Judas überhaupt? Also das ist jetzt wirklich eine überflüssige Person. Wenn jemand dazumal in dem Umkreis, wo Jesus gelebt hat, nicht gewusst hat, wer Jesus war, dann hat er ihn auch nicht gesehen und nicht gehört und war auch nicht der. Aber Jesus hat man kennt in dieser Zeit. Warum hat es Judas gebraucht? Ich werde auf die Fragen nicht wirklich gross eingehen. Wie gesagt, das sind ja nicht die grossen, entscheidenden Fragen von diesem Text. Ich habe gemerkt, dass dieser Text, die ersten 10 Verse von 26, 36 bis 46, ist fast wie, ich sage jetzt dem so, ein Kernstück von unserer geistlichen Geschichte. Wir sind da mitten drin in einem entscheidenden Moment. Wenn das nicht wäre passiert, dann haben wir es schon im Lied gehört, dann wäre ganz viel ganz anders. Viel, was vorher war, hat es nicht gebraucht, wäre nicht in Erfüllung gegangen und das, was nachher war, hat ganz anders ausgesehen. Es ist so eine No-Way-Back-Moment. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Ich war mal am Flughafen, ich bin nicht so sehr viel am Flughafen, aber dort habe ich die Tür gesehen. Wenn du dort rausgehst, kommst du nicht mehr zurück. Und wir sind in unserem Text in so einem Moment. Wenn das passiert, gibt es keinen Weg mehr zurück. Es zählt. Es ist wichtig, was hier passiert. Dann kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mit sich. Wir werden jetzt einfach die Verse Schritt für Schritt zusammen ein bisschen anschauen. Er denkt also, jetzt kommt Jesus, kommt an einen schönen Platz her und sieht seine 11 Jünger. Der Judas war ja schon weg. Nehmt doch hier Platz. Und irgendwann entscheidet er sich, die und die und die nehme ich doch noch mit. Kommt mit, ihr bleibt hier. Höckli da ein bisschen her. Setzt euch hier, macht es euch gemütlich. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ihr kommt mit mir. Und dann geht er. Und ich dachte, was hier die 8 Jünger, die dort sind, bleiben hocken, dachte. Ja, typisch. Schon wieder die 3. He? Petrus, Johannes, Jakobus, immer das Gleiche. Immer die. Warum nicht denn ich? He? Ich bin nicht. Hallo? Weißt du noch den, wer hat die Fisch gebracht? Oder was habe ich? Weißt du noch den Jesus? Ich wollte auch mal ein bisschen dabei sein. Ja, dann tue ich jetzt halt gerade extra hier schlafen. Ist mir gerade gleich was passiert. Und Petrus und Johannes und Jakobus, die Söhne von den Zebedäus, Johannes, Jakobus, haben mitgehen können. Und die dachten vielleicht, wieder mir? Hä? Ist schon super. Wir sind eben, ist eben schon erkannt, wie es geht. Wir wissen, dass es nicht so war. Sie haben es nicht wirklich erkannt, das hat es niemand wirklich erkannt von diesen 12. Aber manchmal gibt es vielleicht Situationen im Leben, wo es uns auch so ähnlich gehen könnte. Die Frage, dass Jesus uns liebt, durch und durch, das ist gar kein Thema. Er sagt ja zu jedem Einzelnen von uns. 100%. Er liebt niemand mehr und niemand weniger. Aber Es ist so, dass nicht alle den gleichen Auftrag haben. Ihr seht, wenn ich so ein Kästchen in die Finger bekomme, es grenzt schon fast an Überforderung. Geht es euch oder geht es nicht? Wenn ich viel von euch in euren Berufsalltag einschauen und etwas von eurem Auftrag umsetzen müsste, auch wenn das vielleicht einen halben Tag ging, ich hätte auch in der gleichen Zeit ein Badzimmer geblättelt, wo länger geht. Aber einfach, weil es nicht mein Ding ist. Und das ist für unsere Sichtbaren, für die Augen, das, was wir anlegen können, ist das so. Das ist offensichtlich. Aber es zählt auch im Geistlichen, ist es so. Nicht alle haben den gleichen Auftrag. Nicht alle müssen das Gleiche tragen. Oder dürfen, oder müssen. Ich sage mal müssen. Und trotzdem, das tut der Liebe von Jesus keinen Abspruch. Nicht weniger und nicht mehr. Einfach eine andere Situation. Darum wäre da meine Frage: Bist du versöhnt mit dem Platz, den Gott dir hergestellt hat? Kannst du sagen, ja, es ist gut. Ohne zu spienzeln, oder vielleicht sogar in dem, dass du weißt, oh, der und der macht das und das. Du kannst sagen, nein, ich bin versöhnt, es ist gut. Und wie fühlst du ihn aus? Fühlst du ihn aus? Oder bist du vielleicht noch am Knorzen, ja, ich möchte eben gleich etwas anderes, und durch das verpasst du es eigentlich, deinen Platz voll auszufüllen. Und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Markus-Evangelium heißt es noch, es hat ihn erschreckt. Er war erschreckt, betrübt, es hat ihn geraut. Wir können uns auch nicht im Ansatz vorstellen, was dann in ihm innen ist vorgegangen. Jesus ist vorgegangen. Wir können uns im Ansatz vielleicht vorstellen, wie es ist, an ein Kreuz genagelt zu werden. Wir können uns vielleicht im Ansatz vorstellen, wie es ist, wenn du vor einem Stadtrat hier gezogen wirst und dann ausgelacht wirst und verspottet und lächerlich gemacht wirst. Wir können uns vielleicht im Ansatz vorstellen, wie es ist, wenn uns körperlich Schmerzen zugefügt wird, wenn wir demütigt werden. Das können wir uns ansatzweise vorstellen. Aber es war nicht das, oder nicht nur das, wo Jesus was ihn geraut hat, wo er erschreckt war und betrübt war darüber. Er hat den Berg gesehen von der Sünde, von dieser Konsequenz, die die Sünde mit sich bringt. Er als Mensch, voll Mensch und voll Gott. Er, der heilig war, als einziger Mensch, ohne Sünde war, ist 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das hat Jesus der gesehen. Und der Kelch, der vor ihm geraut hat und er erschreckt ist darüber, im Alten Testament ist der Kelch oft als Bild vom Zorn von Gott. In Jesaja 51 lesen wir zum Beispiel, wo schon prophetisch über unsere Stelle geredet wird, im Jesaja aus dem Alten Testament. So spricht dein Herr, der Gott, und dein Gott, der den Rechtsstreit führt für sein Volk. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Er redet zu seinem Volk: Hey, ich will diesen Becher, den Kelch vom Zorn, der dir gehört, Volk von Gott, will dich fortnehmen und einem anderen geben, dass du nicht mehr musst. Und das ist das, die Situation, wo Jesus drinnen steckt. Er ist dran, den Kelch zu nehmen, für den Zorn Gottes zu tragen. Und der Sohn Gottes, der ist die Quintessenz von unserer Schuldhaftigkeit. Und er muss das machen, wir haben es hier auch gelesen, um die Gerechtigkeit Gottes wiederherzustellen. Also es muss ein Preis gezahlt werden. Und der Preis ist nicht gezahlt worden an unserem Widersacher, nicht am Satan, sondern er wird zu Gott hergezahlt. Wir nie müssen Lösegeld, Satan hat nie können Lösegeldforderung machen für uns. Es ist Jesus, wo Gott den Preis zahlt für die Wiederherstellung. Vielleicht hast du etwas, wenn du über das nachdenkst, wo du Jesus konkret dankbar bist gerade dafür, für etwas, was er möglich gemacht hat in deinem Leben, wo er dich freigesetzt hat von etwas, den Weg frei gemacht, aber auch konkret, wo er dich befreit hat aus etwas raus. Wäre jetzt ein kurzer Moment, wo du Jesus kannst Danke sagen kannst. Für das, was er da hat für dich. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Jemand, der einen Kommentar sieht, wenn wir ehrlich sind, ist leider unser, also auch das Gebetsleben von den allermeisten, sicher von mir, ist der Schlaf besser als unser Gebetsleben. Und ich möchte nicht sagen, ich bitte dafür, dass mein Schlaf schlechter wird, sondern mein Gebet wäre eher, ich bitte dafür, dass mein Gebetsleben besser wird. Aktiver wird und tiefer wird. Wir sind manchmal in Gefahr, zu sagen, im Alten Testament und bis zu diesem Text hierher, ja, haben sie es dann wirklich nicht begriffen. Das Volk Israel macht ja immer das Gleiche. Es ist immer die gleiche Spirale. Da denkt man manchmal, ja, nein. Die Jünger, ja, können sie dann wirklich nicht ein bisschen beten? Das ist ja nicht so schwierig, eine Stunde. Oder ein Moment, ich weiß ja nicht, sie haben noch keine Uhr gehabt, dann. Ein Moment zu beten mit Jesus zusammen. Und wir dürfen nicht vergessen, zum einen haben wir mehr Offenbarung, was seitdem alles passiert ist, und zum anderen dürfen wir den Geist Gottes darum bitten, dass er uns unterstützt in diesem Sinne. Also wenn wir in Versuchung kommen, zu sagen, ja, sie sind ein bisschen versagt, sie haben es nicht geschafft, dann müssen wir fair bleiben und sagen, wir sind eigentlich weiter. Von uns darf man eigentlich mehr erwarten. Wacht und betet, damit ich nicht in Versuchung gerate. Wacht und betet, damit ich nicht in Versuchung komme. Das hat er nicht gesehen. Er hat gesehen, wacht und betet, damit ihr nicht versucht werdet. Wenn ich aber so eine Gebetsgruppe eröffne, dann mache ich das, für das ich unterstützt werde. Und Jesus sieht, betet für euch, damit ihr nicht versucht werdet. Jesus hat seinen Stand gewusst und hat gewusst, seine Jünger müssen den Schutz haben. Seine Jünger brauchen die Unterstützung. Sie müssen füreinander zusammenstehen. Im Epheserbrief, das ist eine ganz bekannte Stelle, Epheser 6, Vers 17 und 18, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für allen Heiligen. Wir sollen den Helm vom Heil anlegen. Wir sollen das Schwert vom Geist ergreifen, was das Wort Gottes ist. Und wie machen wir das? Indem wir jederzeit beten. Mit allem Gebet, mit allem Flehen, mit vollem Einsatz, voller Ausdauer und Fürbitte für die anderen. Ich dachte, okay, Gebet, ich möchte heute das Gebet erläutern. Und ohne einen grossen Exkurs zu machen, habe ich halt Wikipedia gefragt, was sie sagen zum Gebet. Dort steht, es ist eine verbale oder nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung eines an transzendente Wesen. Es ist eine verbale oder nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung an transzendente Wesen. Ich dachte, okay, das transzendente Wesen, das tun wir mal löschen und sagen mal für den himmlischen Vater, für unseren Schöpfer. Es ist eine verbale oder nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung an unseren himmlischen Vater. Und dann würde ich sagen, das kann ich mal für hier, für das, was ich möchte brauchen, kann ich so sicher lassen. Eine Zuwendung zu unserem Gott. Gebet ist eine Zuwendung zu unserem Gott. Und ich finde es super, dass wir das Schwert vom Wort Gottes nicht nur ergreifen durch das, das heisst, du musst auch die Bibel lesen. Dass der Helm vom Heil nicht nur das, durch das kannst du ergreifen, dass du mehr irgendetwas machen musst. Du ergreifst die zwei Sachen in dem, dass du dir deinem himmlischen Vater zuwendest. Das Gute an dem ist, ich kann das überall machen. Ich kann überall beten. Was heisst immer? Das heisst, mach es einfach überall. Du musst nicht in die Hälse springen und auffoltern, um zu beten. Du kannst am Kind gümmeln sein, am Kind beruhigen sein, du kannst am Computer hocken und ein Problem haben, du kannst auf der Baustelle sein, im Stob innen hocken und Finger voll Blüter haben, du kannst am Kochen sein, du kannst überall sein auf der ganzen Welt und du kannst verbunden sein mit dem himmlischen Vater. Du kannst dich ihm zuwenden. Das ist mir schon klar, es gibt jetzt in unserem beruflichen Alltag verschiedene Sachen. Ich könnte nicht immer, ich kann recht häufig kann ich mit dem Kopf irgendwo anders sein. Und es können nicht alle das machen, das ist mir bewusst. Aber alle können an dem Ort, wo sie sind, eine Begegnung haben mit Gott. Ihm zugewandt sein. Und mir tut es ein Geheimnis, dass etwas ist, was wir tun können, was für unser Heil zuständig ist und für unseren Schutz als Schwert, wo wir etwas nicht kompliziert. Wir können es überall machen. Es ist nur die Beziehung, die Zuwendung zu unserem Gott. Und es heisst, wir sind wirklich in einem Kampf drinnen. Der Text, die Stelle, die ganze Stelle ist ein grosser Kampf. Am liebsten hätte ich das hätte ich ein bisschen geredet und irgendwie so ein Theater nebenbei gehabt, das das darstellt. Das war nicht einfach, ja, hückeln wir ein bisschen da und warten, ein bisschen, was passiert. Das war dramatisch, pur. Hin und her gegangen. Wir sind in einem geistlichen Kampf drin. Auch wenn uns keine Bomben um die Ohren fliegen, keine Mörser einschlagen und keine Kugeln an uns vorbeizischen, keine Panzer auf der Straße vorbeifahren, das ist der Kampf, der uns alltag vor Augen geführt wird. Diesen Kampf, den kennen wir. Und das verleiht ein bisschen dazu und sagt, ah, wir sind halt nicht dort. Wir haben ja Frieden. Aber etwas, was ich an Helsi schätze, ist, dass sie sitzen besteht, hat sie einen General. Und wenn hat man den General? Der braucht es nur in Kriegszeiten. Die Schweiz hat keinen General. Jetzt. Dann gibt es nur in Kriegszeiten. Und wir sind im Krieg. Der geistliche Kampf ist eine Realität. Wir können nicht sagen, ja, es interessiert uns nicht. Wir sind mit drinnen. Wenn wir Ja gesehen haben, noch wenn wir Nein gesehen haben, oder noch wenn wir Nein gesehen haben zu Jesus, der geistliche Kampf findet statt. Der Daniel Colenda, er hat ein Buch geschrieben, Drachen töten. Es ist der Nachfolger vom Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, grosser Evangelist, besonders gerade in Afrika sehr tätig war. Er hat so ein Bild gehabt und ich versuche das mal so ein bisschen grob zusammenzufassen. Ich sage nicht, das ist die absolute Wahrheit, aber es hat mir recht Eindruck gemacht. Er hat beschrieben, wie die Versuchung im Garten Eden, im Paradies war. Als Schlange ist sie dahergekommen. Ganz am Anfang der Bibel. Wenn wir ganz in den Schluss der Bibel gehen, wird der gleiche Widersacher als Drache dargestellt. von Schlange zum Drachen. Er hat dann nur so gesagt, wie ist es möglich gewesen, dass der gleiche Typ, das gleiche Wesen in der Geschichte der Menschheit so gewachsen ist. Und nur gesagt, ja, vielleicht haben nicht alle ihren Platz, den sie zugewiesen bekommen, eingenommen. Sind wir in den Kampf eingestanden? Der Widersacher kann nur die Gebiete einnehmen, die wir nicht abdecken. Mir hat das ein dramatisches Bild gedacht und ich möchte auch nicht irgendwie da moralisch irgendetwas, das wäre nicht meine Absicht, aber es geht mir darum, es ist nicht einfach nur lustig. Wir sind gefragt, jedes Einzelne. Und das hier, an dieser Stelle, wir gehören uns die nächsten Sonntage noch weiter zu Ostern her, es wird nur noch dramatischer. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus hat gewusst, von was er redet. Weil er hat gesagt, ich weiß, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das war, wie er würde sagen, wach und bett. Aber ich weiß, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Hä? Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Er hat gewusst, dass wenn du tagelang durch Jerusalem geschaut bist, durch die ganze Stadt und da durch den Garten und hier noch durch die Wüste, dann wirst du einfach müde. Der Körper wird müde und erschöpft. Das ist normal, dass man erschöpft ist, dass man möchte schlafen. Es ist normal, dass der Geist sagt, aber es wäre doch gut, wenn ich noch würde. Er hat es gekannt und hat gesagt, hey, ich weiß, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Er tut es nicht legitimieren, dass sie eingeschlafen sind. Er sagt nicht, es ist gut, mach ich nur. Er versteht uns einfach. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Was hilft dir in dem drinnen, zum dranbleiben? Dass du wach bleibst in diesem geistlichen Kampf drin, dass du den annimmst, dort, wo du stehst. Was das so bedeutet? Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Also wenn jemand dreimal das Gleiche kommt zu beten, habe ich schon langsam den Eindruck bekommen, möchte Jesus da um sein Leben feilschen? Möchte da noch etwas rausmärten mit Gott? Aber das war auf alle Fälle nicht so gewesen. Es war sicher nicht so gewesen, dass Jesus noch gesagt hat, wenn es einen Weg gibt, dann nehme ich doch den. Weil er gewusst, warum er auf der Erde ist. Auf Johannes 12 seht ihr das schon. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Er gewusst, genau für das bin ich hier. Also das ist es nicht, er will sich drücken von seiner Aufgabe. Dann könnte man sagen, vielleicht ist die Stelle, und dass es dreimal passiert, ist ja auch so, in der Bibel sieht man das auch so, dass das wirklich wichtig ist. Wenn etwas dreimal das Gleiche passiert, dann hat es auch tatsächlich eine Relevanz. Zum Ende könnte es sein, dass uns vor Augen geführt wird, dass er auch Mensch war. Der genau gewusst hat, dass Fleisch, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Und er geht in den Garten und sieht, der Mensch sagt, ehrlich, weißt du was, ich will gar nicht. Und der Geist sagt, hey, aber weißt du was, nicht was ich will, sondern was du willst, passiert. Er unterwirft sein Menschsein komplett dem Gott. Ich bin letztlich mit einem Kollegen im Austausch und er liest auch gerade so ein Buch, das auch gerade in die Thematik reingeht. Und der fragt mich aber schon immer wieder, wie viel in meinem Leben ist da noch der Res? Und wie viel in meinem Leben ist da wirklich Jesus in mir? Die Zum einen bestimmt oder zeigt ein bisschen den Konflikt zwischen Mensch und Gott. Und zum anderen, was ich aber glaube, noch fast wichtiger finde, ist, dass er hier eine Tür auftut, um zu sagen, es gibt keinen anderen Weg als durch Jesus Christus. Weil, wenn es einen Weg gibt, dann würde es nämlich hier stehen. Ist es möglich, dass der Zorn Gottes von jemandem anders gedreht wird? Dann, Vater, sag es jetzt. Weil dann würde ich dann die Option wählen, vielleicht. Es müsste beinhalten, die Menschen sind aber gleich frei und der Zorn Gottes ist gedreht. Ist es möglich? Er hat 3-mal gefragt. Was ist passiert? Nichts. Er hat nicht mal Antwort bekommen. Jesus, der Sohn von Gott, hat nicht mal Antwort bekommen. Ist es möglich, dass es vorbeigeht? Nein. Wenn es einen anderen Weg gäbe, um zu Jesus zu kommen, wäre es hier vermerkt. Wir wissen schon, wir kennen das Alte Testament, es wird so viel prophetisch auf diesen Moment hergewiesen. Jesus selber unterstreicht es ja noch in dem bekannten Vers aus Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also eigentlich wissen wir das schon lange. Aber er hat das Gefühl, er tut rhetorisch hier noch einmal ein Fenster auf und sagt, okay, wir wissen es ja schon lange, aber falls doch, wäre jetzt der Moment. Und es ist nichts passiert. Er ist der Weg, der einzige Weg. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen davor gehabt, schon bei der Lobpreisprobe, hat der Raffinieri gesehen, spontan, wir brauchen alle Erlösung. Und das ist wahrhaftig wahr. Wir brauchen alle Erlösung, Tür und Tür, und zwar von Jesus Christus. Aber manchmal gibt es so Momente, wo man das Gefühl hat, also ihr auch nicht, aber ich kenne das schon. Jesus kann ich jetzt selber machen. Jesus, du hast schon eine gute Idee, aber lass mich. Hä? Und irgendwann, wenn ich es eben dann wirklich nicht mehr bringe, dann kommen die wieder hergekrochen und sagen, du, jetzt kann ich mir bitte jetzt echt gleich helfen. Vielleicht kennst du auch so Sachen. Ich habe da nur ein paar Schlagwörter, das sind jetzt nicht die durchdachtesten oder nicht die tiefgründigsten, aber vielleicht schlägt etwas an. Gibt es Sachen, wo du weißt, hey, dort habe ich mich auch schon selber probiert zu erlösen? Es klingt ein bisschen gestabig, aber sehr wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine. Wo ich selber probiert habe. Aber eigentlich geht es darum, um die Zuwendung zu unserem himmlischen Vater. Immer und überall. Immer und überall. Da geht es nicht mehr um mich. Und wisst ihr, wenn ich das sage, kann ich ehrlich sagen, das macht mir eigentlich Angst. Weil ein Kollege von mir, der eben schon vorhin erwähnt, der liest das Buch und der ist ein Typ dort unterwegs, der macht dann so schräge Sachen. Und das macht mir Angst, wenn auch Gott kommt und sagt, hey, du musst jetzt so schräges Zeug machen. Dann denke ich, hey, nein, was denken die von mir? Oder wie stehe ich dir da? Aber das ist doch egal. Das spielt wirklich keine Rolle. Ich war in Mainz an einer Schulung, an einer Weiterbildung. Und wir waren dort unterwegs, von Restaurant zu Restaurant, auch mit Plattenleger auf dem Bau, natürlich, vom Bau her. Durch den Tag Schulung kam, am Abend bist du ins Restaurant. Und dort ist natürlich dann das volle Programm mit viel Alkohol konsumieren, mit viel sonstigen Genussmitteln, mit der Sprache. Und ich bin dort gesessen, dass ich kaum reden konnte, weil erstens war es immer so laut. Und dann habe ich gemerkt, ich gehöre wie nicht dazu. Ich trinke keinen Alkohol, ich tue nicht rauchen, ich tue nicht snusen, ich tue nicht versuchen, nicht allzu schlecht zu reden. Und dann merkst du, du gehörst wie nicht dazu. Und dann gehe ich am 10 Uhr ins Hotel zurück. Und am 10 Uhr stehe ich auf und sage, in welche Bar gehen wir noch? Und dann gehen wir noch ins Casino und dann gehen wir noch in eine andere Bar. Erfahre ich am nächsten Morgen. Und dann bin ich hingegangen und dachte, leck du mir, was denken die Leute echt von mir? So eine langweilige Socke. Das ist jetzt wirklich Das hat mir das Zeichen gegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, was ist denn das für ein Blick? Was interessieren mich die Leute? Ich muss ja denken, was denkt mein himmlischer Vater von mir? Habe ich meinen Platz eingenommen? Habe ich den Raum eingenommen, den ich sollte? Habe ich das gesehen, was ich dürfen? Habe ich das nicht gesehen, was ich nicht müssen? Weiß ich nicht, aber das ist der Gedanke. Und der Gedanke, von was die Leute zu lösen, zu sagen, was denkt mein himmlischer Vater? Ich glaube, der bringt uns richtige Freiheit ein. Und um das geht es, dass wir in die Freiheit reinkommen dürfen. Und darum, eben, vielleicht ein bisschen salopp, aber manchmal versuchen wir uns schon ein bisschen zu erlösen. Dort im ersten Moment ist es ein bisschen darum gegangen, wie komme ich dort an. Das ist ein Erlösungsversuch. Das spielt gar keine Rolle. So, noch der Letzte. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Im Lukas-Evangelium steht er noch, und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Das hat mir ein bisschen geholfen. Mir ist, als ich das gelesen habe, gerade ein Bild in den Sinn gekommen. Auch wenn ich nicht aus Erfahrung spreche, das ist der Severin, ein grösserer Experte und Selin. Ein Bild, ein Kind im Bett, das sich vor lauter Grennen in Schlaf eingrennt. Vor lauter Grennen so erschöpft wird, bis es einfach müde ist und einschläft. Vor lauter Traurigkeit. Er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Es gibt noch einen kleinen anderen Blick auf die Jünger. Sonst könnte man ja sagen, ja, die sind einfach hergehockt und eingeschlafen. Aber sehr wahrscheinlich haben die schon gebetet, haben die gerungen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch mal schlecht gefühlt habt oder traurige Sachen erlebt habt und er gerannt hat und das ist anstrengend. Dann wäre die Augen müde, alles brennt. Und am besten ist es einfach nur die Augen zu tun, das entspannt ein bisschen und dann... Und das ist wie passiert. Der Auftrag wäre klar gewesen, wacht und betet, aber es hilft uns, die Jünger ein bisschen näher zu bringen. Und was auch im Lukas vermerkt ist und was ich auch aufgeschrieben habe als Merkpunkt noch, wo Jesus dort im Garten war und gerungen hat, ist ein Engel gekommen und hat ihm gedient. Was der Engel gemacht hat, weiß ich nicht. Ob er ihm etwas zu essen gebracht hat, ob er ihm die Hand auf die Schulter gelegt hat und zugesprochen hat. Aber er ist ein Engel gekommen und hat ihm gedient. Ich habe es spannend gefunden, dass das nur der Lukas schreibt. Es ist auch nur der Lukas, der schreibt, dass er gerannt hat und der Schweiß ist wie Blut geworden. Der ist halt der Arzt. Der kennt Symptome und kennt, was der Patient braucht. Er braucht jemanden, der ihm etwas Gutes tut. Und das hat Gott gemacht. Er war nicht alleine. Darum die Frage, in welchem Kampf bist du zuletzt gewesen? Nicht gegen Jesus, sondern mit Jesus. Welchen Kampf seid ihr am Kämpfen zusammen? Und wann war die Situation, die du das letzte Mal erlebt hast, dass ein Engel, ich habe in Anführungszeichen bewusst gesetzt, Engel gekommen ist und dir dient hat, dich gestärkt hat. Engel können ja vielseitig aussehen, vielfältig. Was ist denn passiert? Wann war das letzte Mal? Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Blick bekommen für eine Dramatik, die da stattfindet und dass es durchaus mit unserem Leben sehr viel zu tun hat. Ich sage, gar nicht viel, du nur noch die Punkte noch ins Uhr. Bist du versöhnt mit dem Platz, den Gott dir zugewiesen hat und füllst du ihn aus? Die Jünger, die müssen bleiben hocken und die drei, die mit gehen können. Wenn du hörst, für was bist du konkret Jesus dankbar, wenn er das und er auf sich nimmt, für dich, in diesen Momenten hier? Geistlicher Kampf, Was hilft dir, dran zu bleiben? Wie bist du unterwegs? Man könnte sagen, wie kannst du aktiver werden? Oder was hilft dir zu festigen, dass du nicht zurückweichst, zum stark zu bleiben? Hast du dich schon versucht, selber zu erlösen? In welchem Kampf bist du zuletzt mit Jesus gewesen? Und wann hast du das letzte Mal erlebt, dass du von einem Engel gestärkt bist worden? Ich möchte beten und dann übergebe ich dir gerne das Wort, Simon. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für deine Vorhersehung. Danke, dass du einen wunderbaren Plan hast. Und danke dir, Jesus, bist du auf die Welt gekommen, bist Mensch geworden und bist deinen Weg gegangen, der dir ist zugewiesen war. Danke, hast du es gedreht, hast du es vollbracht, du hast es vollbracht. Und der Schmerz, den du gedreht hast, für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Vergehung, wird im Kreuz so zum Ausdruck, der Kelch trifft dort eigentlich noch den grössten Ausdruck, warum hast du mich verlassen? Das war deine grösste Not und das hast du für uns gemacht. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Auch wenn wir das nicht in vollem Mass erfassen und nicht in vollem Mass ausschöpfen, ich möchte mich wirklich immer wieder dir zuwenden und sagen, Herr, ich brauche dich. Wir brauchen dich. Führe uns und leite uns. Und danke, Jesus, bist du nicht tot geblieben, sondern in den Himmel zurück, dass wir den Heiligen Geist dürfen haben, der uns führt und leitet, Tag für Tag. Amen.